Ja, mein Name ist Alve, für die, die mich nicht kennen. Ich gehöre auch hier zum Ältesten-Team und darf hier im Ältesten-Team auch die Royal Ranger-Arbeit verantworten. Wer weiß nicht, was Royal Rangers sind, der darf sich jetzt mal ganz mutig melden. Okay, euch erzähle ich was dafür. Royal Rangers sind christliche Pfadfinder und wir sind viel draußen unterwegs. Vielleicht hat jemand, ich weiß es nicht ganz eure Altersgruppe, vielleicht hat irgendjemand von euch gestern Sachsenspiegel geguckt. Dürft euch ehrlich sein, da waren einige von uns zu sehen. Wir waren gestern mit einer Gruppe von 11 Leuten in der sächsischen Schweiz unterwegs, haben dort beim Arbeitseinsatz vom SBB mitgemacht und sind sogar im Sachsenspiegel zu sehen gewesen. So richtig schön mit Motorsäge und so weiter. Vielleicht stehen wir auch morgen in der DNN oder in der SZ. Guckt einfach mal in die Zeitung. Genau. Und als gestandener Pfadfinder möchte ich euch mal einen Mann vorstellen. Das ist der erste Slide. Jojo, den kannst du mal einbringen. Wer weiß, wer das ist? Richtig, sehr gut. Das ist Robert Stephenson Smith Baden Powell, Lord of Gilwell. So heißt der Mann, wenn man seinen ganzen Namen ausspricht. Wird in der Regel kurz BP genannt, um es ein bisschen einfacher zu machen. Und der Mann hat die Pfadfinderei erfunden sozusagen. Der war Soldat in der englischen Armee, hat dort die Kundschafter ausgebildet und hat dann angefangen zu überlegen, hey, das wäre doch eine absolut coole Sache, sowas mit Kindern zu machen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was hat das jetzt überhaupt mit dieser Predigt zu tun? Dieser Mann, BP, der hat der Pfadfinderarbeit einen Slogan gegeben. Und als ich die Predigtreihe gehört habe, dachte ich, ja, passt eigentlich. Weil der Slogan der Pfadfinderei ist, be prepared. Jetzt kannst du das nächste Bild machen, genau. Das ist so diese Lilie, wie BP sie entworfen hat, um die über die Pfadfinderarbeit zu stellen. Und dort hat er unten reingeschrieben, be prepared. Im Deutschen sagen wir als Pfadfinder allzeit bereit. Ich weiß, das ist nicht ganz so die richtige Übersetzung. Man könnte ja auch das übersetzen mit sei vorbereitet. Aber ja, mich hat es total begeistert, als ich so die Eröffnung für diese Predigtreihe predigen durfte. Und da dachte ich, ich muss euch BP unbedingt vorstellen. Ganz klasse Mann. Und seinem Vorbild folgen Millionen und Abermillionen von jungen Leuten weltweit, die als Pfadfinder unterwegs sind und gern draußen sind und spannende Sachen erleben. Genau, be prepared, sei vorbereitet. Ja, warum sollen wir überhaupt vorbereitet sein? Kurze Story aus meinem Leben. Ich bin Brillenträger seit der 4. Klasse und ich habe eine relativ starke Brille. Ich habe fast -7 Dioptrien. Das heißt, ohne Brille sehe ich wirklich nicht viel. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, meine Brille immer an den gleichen Platz zu legen. Wenn ich nachts aufwache, ein Griff und ich habe meine Brille in der Hand. Meine liebe Frau ist auch Brillenträgerin. Ich habe sie gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf. Sie hat gesagt, ja, ich darf. Ihre Brille ist nicht so stark und das bedeutet, dass sie eben auch gerne mal ohne Brille durch die Wohnung rennt und dementsprechend die Brille eben auch irgendwo hinlegt. Und ich habe das manchmal erlebt, dass sie dann, sie ist Krankenschwester und muss manchmal früh um 6 anfangen zu arbeiten. Das heißt, sie verlässt um 5 das Haus. Und manchmal ist es wirklich so gewesen, dass sie um 5 mich geweckt hat, mich aus dem Bett geschmissen hat und gesagt, Alve, ich kann meine Brille nicht finden, kannst du mit suchen? Einen Griff, meine Brille genommen und dann bin ich durch die Wohnung gezogen und habe die Brille gesucht und habe ihr gesagt, du musst einen festen Platz finden, wo du sie hinlegst. Du musst einfach vorbereitet sein. Und also ich mach's so, selbst wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich irgendwo in der Wildnis schlafe, ich habe immer einen festen Platz für meine Brille, immer einen festen Platz für die Taschenlampe. Wenn nachts irgendwas ist, ein Griff und ich kann sehen, was um mich rum los ist. Ansonsten wäre ich total aufgeschmissen. Also es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind. Das war bloß eine ganz kurze Story, aber ich denke, die zeigt euch ein Stück die Wichtigkeit. Auch in der Bibel finden wir die Herausforderung, dass wir vorbereitet sein sollen. Und ich lese zum Einstieg mal eine Bibelstelle aus Matthäus 25 vor, Verse 1 bis 13. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die fünf Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit. Doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt der Bräutigam. Geht und begrüßt ihn. Rasch standen die Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Törichten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genügend Öl für uns alle. Geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf. Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Ja, in der Bibelstelle ist die Rede davon, dass wir auf was ganz Besonderes vorbereitet sein sollen, dass Jesus wiederkommt. Die unter euch, die Christen sind, ich denke, also oder ich hoffe, dass ihr diesen Augenblick herbeisehnt, dass Jesus wiederkommt und dass wir in Ewigkeit mit ihm leben. Aber ich möchte euch die Frage mit auf den Weg geben, seid ihr darauf vorbereitet, dass Jesus wiederkommt? Weil in der Bibel steht ganz klar, dass er wiederkommen wird. Wir kommen nicht drum rum. Und die Frage ist, bist du vorbereitet? Eigentlich ist es ganz einfach, sich darauf vorzubereiten. Wichtig ist, dass du erkennst, dass du ein Sünder bist, dass du Jesus Tod für dich in Anspruch nimmst und dass du ihm die Herrschaft über dein Leben gibst. Das ist alles, was wir an der Stelle an Vorbereitung tun sollen. Und das Gleichnis oder die Geschichte spricht für mich aber auch noch eine Vorbereitung auf einer anderen Ebene. Nämlich die große Frage, bin ich für den Alltag vorbereitet? Nicht nur für das Ende, dass Jesus wiederkommt, das Ende dieser Welt, sondern bin ich für den Alltag vorbereitet? Denn je besser ich für den Alltag vorbereitet bin, umso besser kann ich dann auch mit besonderen Situationen und Herausforderungen umgehen. Und für mich, als ich die Geschichte hier gelesen habe, war für mich eine ganz spannende Frage. Ja, hatten diese fünf, im Gleichnis wären sie törichten Jungfrauen oder Brautjungfern genannt, hatten diese fünf törichten Brautjungfern überhaupt genug Öl zu Hause, dass sie das gar nicht mitnehmen konnten? Waren sie auf sowas überhaupt vorbereitet? Ich habe schon angedeutet, dass ich gern draußen unterwegs bin und ich gehe auch sehr gerne Nachtcachen. Also das ist Geocaching nachts. Das heißt, so Schatzsuche mit dem GPS-Gerät und man geht dann nachts durch den Wald und hat dann irgendwelche Leuchtpunkte, die einem so entgegenflimmern und verschiedene Aufgaben unterwegs. Ich liebe das, nachts unterwegs zu sein. Die Natur ist so schön still und wenn man mit guten Freunden dann im Wald ist, kann man richtig geniale Gespräche führen. Und manchmal kriege ich einen Anruf, hey Alva, hast du Zeit heute Abend für einen Nachtcache? Es passiert viel zu selten und viel zu selten habe ich auch Zeit, aber manchmal passiert es. Und dann ist es wichtig, dass ich ja nicht genug Öl in der Kanne habe, das würde mir nicht viel bringen, sondern dass ich vollgeladene Akkus in der Schublade habe. Um dann bereit zu sein, zu sagen, ja, ich komme mit, steck frische Akkus in meine Taschenlampe und dann geht's los. Ich habe noch ein zweites biblisches Beispiel gefunden, warum gute Vorbereitung wichtig ist. Diese Bibelstelle mag ich ganz sehr, die findet sich im 1. Korinther 9. Und da steht, denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Ein Boxer oder ein Athlet hat ein klares Ziel vor Augen und gibt für die Vorbereitung alles. Und keiner hat eine Medaille gewonnen, ohne sich wirklich darauf vorzubereiten, ohne zu trainieren. Das ist total wichtig, das gehört einfach dazu. Und genauso ist es wichtig, dass wir vorbereitet sind. Dass wir immer wieder uns trainieren und vorbereiten für das, was kommen könnte. Ja, mein Thema heute, das war jetzt so die Einleitung, jetzt kommen wir zum praktischen Thema. Ihr könnt es schon lesen hier. Mein Thema heute ist Zeitmanagement. Bereite dich vor. Und da wollte ich euch als Einstieg mal ein bisschen was zeigen. Ich habe mal drei Bälle mitgebracht. Für mich ist Zeitmanagement immer so ein bisschen wie Jonglieren. Am Anfang fängt man, wenn man Jonglieren lernt, ich habe das vor einigen Jahren auch mal gelernt, fängt man mit einem Ball an. Ne? Und so geht es einem auch, wenn man noch nicht viel zu tun hat. Ist relativ einfach. Man braucht nicht so viel zur Koordination. Man muss einfach den Ball schön hin und her schmeißen und den schön in der Luft halten. Ist relativ einfach. Schwieriger wird es schon, wenn mehr Aufgaben dazukommen, wenn ein zweiter Ball dazukommt, dann wird es schon spannender. Manche machen es sich ganz einfach, viele denken ja auch, dass Jonglieren so funktioniert, dass man den einen Ball hochschmeißt und den anderen einfach rübergibt. Das ist einfach für den, der gibt, aber schwierig für den, der werfen muss. Aber Jonglieren funktioniert eigentlich so, dass man versucht, beide Bälle gleichzeitig ordentlich in der Luft zu behalten. Beide Aufgaben sozusagen, die miteinander jongliert werden müssen, sind gleich wichtig und man muss sie beide irgendwie in der Luft halten. Ganz spannend wird es dann, wenn ein dritter Ball dazu kommt. Na, dann wird es noch schwieriger. Aber ich habe geübt, ich habe auch extra nochmal geübt vor der Predigt. Ganz spannend ist dann, wenn man manchmal so Zeiten hat, wo dann eine Aufgabe, so soll das nicht passieren, Vorführeffekt, wenn dann eine Aufgabe kommt, die ein bisschen herausragt, da muss man dann die oben halten und muss alle anderen trotzdem noch hinkriegen. So. Aber man kann das schaffen. Wenn man gut vorbereitet ist, dann klappt das. Okay. Ich habe euch einfach einen ganzen Stapel praktische Punkte mitgebracht zu dem Thema Zeitmanagement. Ich habe das schon öfters auch in einem Seminar gehalten und habe dort viel mehr Punkte. Ich habe versucht, ein bisschen das zusammenzuraffen, dass wir es auch in die Zeit reinbekommen und dass es euch auch für euch nicht langweilig wird. Wer noch mehr wissen will, kann gerne mal auf mich zukommen und dann kann ich euch auch noch mehr erzählen. Aber mir ist es wichtig, euch praktische Punkte zu bringen. Ich sage auch immer, ich bin kein Theologe, sondern ein Theopraktiker. Ich versuche euch ein paar praktische Sachen an die Hand zu geben. Und mein erster Punkt ist, was für mich im Thema Zeitmanagement total wichtig ist, ist Ziele festlegen. Eine Vision fürs Leben zu finden, dass klar ist, wofür du lebst. Ich finde das für mich persönlich total wichtig und ich möchte euch ermutigen, euch wirklich auszustrecken danach, ein Ziel für euer Leben zu finden, eine Vision für euer Leben zu entwickeln. Wofür lebst du? Lebst du für deinen eigenen Spaß? Lebst du für deinen eigenen Vorteil? Lebst du einfach so in den Tag hinein? Oder suchst du nach Gottes Plan für dein Leben? Und ich möchte euch sagen, für jeden von euch hat Gott einen Plan. Für jeden von euch hat er was vorbereitet. Die Frage ist, bist du bereit, dort reinzugehen? Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Also Jesus hat einen Plan für dein Leben und Jesus will dich dort reinführen, wenn du bereit bist, dich von ihm dort reinführen zu lassen. Nochmal rückblickend auf die Bibelstelle aus 1. Korinther 9, wofür trainierst du? Und wenn du kein Ziel hast, wenn du nicht weißt, wofür du überhaupt trainierst, dann bist du wie der Boxer, der ins Leere schlägt. Na, ein Boxer braucht irgendwas, wo entweder trainiert er mit so einem Punchingball, wo er immer dagegen kloppt und wenn er nicht aufpasst, kommt er zurück und er kriegt eins gegen Dates. Aber das Ziel ist eigentlich, in einem Boxkampf seinen Mann zu stehen und zu gewinnen. Deshalb trainiert der Boxer. Die Frage ist, wofür trainierst du, wofür lebst du? Hast du einen Plan, hast du eine Vision für dein Leben? Hast du ein Ziel, auf das du zulebst? Und ich möchte euch ermutigen, wirklich so Gott zu suchen und Gott zu fragen, Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Na, weil die Bibelstelle sagt ganz klar, dass Gott einen Plan hat für jeden von uns hier. Lassen wir uns darauf ein, diesen Plan zu finden. Und es ist auch nicht so, dass ihr von Anfang an gleich den kompletten Plan erkennen müsst. So ein Plan darf wachsen mit der Zeit. Das ist auch manchmal gut so, dass das wächst, weil es könnte durchaus sein, dass wir entmutigt sind, wenn wir gleich am Anfang erkennen, wo Gott überhaupt mit uns hin will. Ich habe das selber so erlebt. Ich habe meinen Zivildienst in einem Internat von einer Blindenschule gemacht in Chemnitz, hatte danach Kontakt zu einem Blindenzentrum in Polen. Und während ich dort zu Besuch war, hat Gott zu mir gesprochen, hat gesagt, kümmere dich darum, dass die Kinder hier einen Spielplatz bekommen. Und das war so die erste große Vision in meinem Leben, so das erste große Ziel, für die Kinder dort in Polen in diesem Blindenzentrum einen Spielplatz zu bauen. Dafür habe ich wirklich viel Zeit investiert und es war schon herausfordernd. Ich war damals noch ziemlich jung, also als wir den Spielplatz gebaut haben, war ich 23 und die Vision kam, da war ich 20 und ursprünglich habe ich gedacht, ach, ich sammle ein bisschen Geld in Deutschland, finde ein paar Sponsoren und dann bezahlen wir eine Baufirma und die fährt dorthin und baut das. Es ist komplett anders geworden. Hinten raus waren wir mit über 100 jungen Leuten aus Deutschland und Polen für 6 Wochen dort, haben dort diesen Spielplatz gebaut. Und ich habe manchmal gedacht, wenn ich am Anfang gewusst hätte, wo Gott hin will mit mir, hätte ich gesagt, such dir bitte jemand anders, ich kann das nicht. Gott ist gnädig, Gott beleuchtet uns immer Schritt für Schritt auf dem Weg und deshalb darf eine Vision auch wachsen. Und aus diesem einen Spielplatz, den wir dort gebaut haben, ist dann noch ein zweiter Spielplatz geworden. Die Erfahrungen, die ich mit diesen Projekten gemacht habe, haben letzten Endes dazu geführt, dass ich 8,5 Jahre im Stoffwechsel hier in Dresden gearbeitet habe, dass ich hier in der Gemeinde angedockt bin und hauptamtlich in der Gemeinde bin, im Ältestenteam mit bin. Dazu brauchte ich diese ganzen Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe. Und so ist meine Vision Schritt für Schritt für Schritt mit den Jahren gewachsen. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich so dieses Ziel für euer Leben zu suchen, das, was Gott hat. Und dieses Ziel könnt ihr dann gerne auch, und das ist auch gut so, wenn man das in kleinere Ziele runterbricht. Was sind die Ziele fürs Jahr? Was ist das, was Gott mit dir nächstes Jahr vorhat? Ich hatte das große Vorrecht, letzte Woche mal 2 Tage Auszeit nehmen zu können, wegzufahren, in die Stille zu gehen, einfach mit Gott zusammen zu sein und ihn zu fragen, Gott, was hast du nächstes Jahr mit mir vor? Was sind deine Aufgaben für mich nächstes Jahr? Und das ist total wertvoll, weil dann kann man wirklich zielgerichtet leben und vorwärts gehen. Okay, 2. Punkt. Aus dieser Vision, aus diesem Plan, den ich habe, ist es wichtig, dann auch Prioritäten zu entwickeln oder mit dieser Basis der Vision, die man hat, Prioritäten zu entwickeln für das, was man zu tun hat. Bei mir kam eine Zeit, wo ich wirklich richtig viel Aufgaben hatte, wo manchmal 3 Termine gleichzeitig hätten stattfinden können. Und dann sitzt man da und überlegt, ja, was mache ich jetzt? Und da ist es wichtig, dass man sich klar hat, hey, welche Aufgabe hat welche Priorität? Und dann kann man danach eine ganz klare Entscheidung treffen. Und ich habe irgendwann mal mich hingesetzt, habe mir eine Liste genommen und habe alle Aufgaben aufgeschrieben, die ich hatte. Auf Arbeit, in der Gemeinde, privat und. Und habe dort alles aufgeschrieben und habe dem Ganzen dann Prioritäten gegeben von 1 bis 5. Also 1 ist höchste Priorität, 5 ist niedrigste Priorität. Und dann habe ich auch mal geguckt, wie funktioniert eigentlich meine Zeitverteilung? Ist die dem angemessen? Und ich war damals so ein Typ, also es war noch bevor es so richtige Smartphones gab, aber damals gab es schon so Palmgeräte hier. Vielleicht erinnert sich jemand dran von den Älteren, wo man so einen Kalender drin hatte und verschiedene andere Sachen. Und ich musste jedes neue Programm ausprobieren und manchmal hat das Teil geschrottet und hat man eine ganze Nacht gesessen, um wieder alles wieder in Ordnung zu bringen. Und als ich dann meine Prioritätenliste angedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich so ein Quatsch. Also Technik ist eigentlich ganz unten, die muss uns dienen. Aber vom Zeitfaktor her war die viel höher als Zeit, die ich für meine Familie hatte. Da habe ich gedacht, irgendwas läuft dort schief, irgendwas muss ich dort verändern. Und ja, Gott fordert uns heraus, dass wir gute Haushalter sein sollen. Und was macht ein Haushalter? Der arbeitet auch, der achtet auch auf Ausgeglichenheit. Wir dürfen auch nie in das andere Extrem verfallen. Ne? Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt sagen, alles nur für den Herrn und ich schlafe nicht mehr und ich gehe auch nicht mehr arbeiten und meine Familie, ja, die wird schon irgendwie mitkommen, das wird der Herr segnen. Das ist das andere Extrem, das ist auch nie in Ordnung. Ne? Ein Haushalter achtet auf Ausgeglichenheit und da ist es auch okay, wenn man mal in neues Computerprogramm ausprobiert, es ist auch okay, wenn man mal ein Spiel spielt. Das ist vollkommen okay, aber wenn man dann die ganze Nacht hinter irgendeinem Computerspiel versackt, das ist dann wieder nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Also wichtig ist, dass man halt schaut, wo liegen meine Prioritäten, was hat Gott auch für Prioritäten in meinem Leben gesetzt, ne? Triff die Entscheidung nicht alleine, was in deinem Leben oberste Priorität hat, sondern sprich das mal mit Jesus ab. Vielleicht sieht er in deinem Leben eine ganz andere Priorität, als du in dem Moment siehst. Genau. Und praktisch können wir dann in einem dritten Schritt unsere Termine ordnen bzw. To-Do-Listen erstellen und das eben auch im Hinblick auf die Prioritäten. Jeder von uns hat nur ein bestimmtes Zeitbudget zur Verfügung. Bei mir sind es 24 Stunden am Tag. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber in der Regel sollte das sich ungefähr in diesem Bereich bewegen. Der eine oder andere braucht ein bisschen mehr Schlaf. Ich weiß auch, dass Gott das eine oder andere Mal schon die Zeit angehalten hat. Aber die zwei Storys, die ich dazu in der Bibel gefunden habe, die sind schon einige Jahre her. In der Regel haben wir alle 24 Stunden und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Zeit um? Wie nutzen wir sie? Gott hat uns Zeit, Geld und unsere Gaben anvertraut und wir sind herausgefordert, was draus zu machen. Na, ihr alle kennt das Gleichnis von den Talenten und es ist wichtig, dass wir die Talente weise einsetzen. Und der Anspruch, den die Bibel uns sagt, ist, dass wir die Talente verdoppeln sollen und nicht einfach nur irgendwie nutzen. Und da zähle ich die Zeit, die Gott uns anvertraut hat, genauso mit rein. Also wir sollen unsere Zeit gut und weise einsetzen. Ich habe mal irgendwo einen Spruch gehört, ich weiß nicht mehr, wo ist. Es gibt nie so viel Geld, wie du für alle deine Wünsche brauchst. Und so hast du auch nie so viel Zeit, wie du für alles brauchst, was du gern tun würdest. Vor dem Problem stehen wir alle. Und das heißt, wir müssen irgendeine Lösung finden, wie wir das, was wir gern tun wollen, in die Zeit, die wir zur Verfügung haben, reinbasteln und dann noch bereit sind, das Wichtige zuerst zu tun. Ganz spannend. Und für mich ist es ganz wichtig, dass ich Termine und Aufgaben aufschreibe. Dass ich es zum einen aus dem Kopf rausbringe, weil wenn man dann die ganze Zeit, wenn man abends ins Bett geht und die ganze Zeit denkt, morgen darf ich das nicht vergessen, das nicht vergessen, das nicht vergessen. Und dann muss ich unbedingt anrufen, dann kommst du nicht zur Ruhe. Sondern wichtig ist, dass man die Sachen aufschreibt, dass man die sich notiert. Ich habe auch immer einen Zettel und einen Stift neben dem Bett liegen, dass wenn mir abends irgendwas einfällt, dann muss ich das nicht die ganze Nacht bewegen, sondern schreibe ich das schnell auf und gut ist. Und früh nehme ich den Zettel mit und alles ist da. Also schreibt die Sachen auf und ordnet eben auch die Termine. Damit habt ihr einen Überblick. Damit wisst ihr alles, was dran ist. Wenn ich so Aufgaben habe, die ich über die Woche erledigen muss, dann versuche ich, die möglichst auch verschiedenen Tagen zuzuordnen. Weil ich weiß, Dienstag haben wir Ältestentreffen, danach bin ich in der Regel platt. Da ist nicht viel Raum. Ihr braucht nicht wen anzugucken. Es liegt auch an mir, dass ich so immer so mitgehe, auch in Themen, die mich eigentlich gar nicht so sehr betreffen. Deshalb weiß ich, für Dienstag brauche ich mir eigentlich nicht viel Herausforderndes vorzunehmen. Das fängt dann ab Mittwoch an. Und deshalb brauche ich mir so auch Dienstag in den Kalender reinschreiben. Das macht bloß Druck bei mir. Dienstag kommen wirklich nur die Sachen rein, die wirklich am Dienstag wichtig sind, die unbedingt am Dienstag gemacht werden müssen. Und die anderen stehen dann später drin. Aber wenn wir uns Prioritäten setzen im Leben und wenn wir unsere Termine und Aufgaben so ordnen, dann können wir eben auch reagieren, wenn irgendwas anderes passiert. Die Predigt sollte eigentlich vor 2 Wochen gehalten werden, als die Taufe war. Und an dem Dienstag vorher habe ich mit dem Wayne telefoniert aus irgendeinem Grund und als das Gespräch schon zu Ende war, sagt Wayne, ach übrigens, Alve, hättest du Zeit, am Sonntag im Abendgottesdienst zu predigen zum Thema Zeitmanagement. Und mein erster Impuls im Kopf war, nö. Weil ich meinen Terminkalender kannte, weil ich wusste, dass da Aufgaben drin standen. Unter anderem sind wir gerade mit dem Steuerberater im Gespräch mit den letzten Jahresabschlüssen und ich wusste, da muss noch einiges zugearbeitet werden. Und dann habe ich aber angefangen nachzudenken, noch während dem Gespräch, und habe gedacht, okay, wenn Wayne mich fragt, ob ich zu dem Thema predigen kann, dann hat er ein bestimmtes Ziel. Dann will er auch, dass nicht irgendjemand die Predigt macht, sondern dass ich die mache. Und dass die auch nicht irgendwann ist, sondern an dem Tag. Und damit rutschte die Predigtvorbereitung in der Prioritätenliste natürlich gleich mehrere Stufen nach oben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist es jetzt wirklich wichtig und dann verschiebe ich andere Aufgaben nach hinten, weil die Predigt dann eine höhere Priorität hatte. Und konnte ich andere Sachen verschieben, habe ich gedacht, okay, dann muss das halt noch 2 Tage warten, mache ich das dann die Woche später und konnte noch in dem Gespräch zusagen, okay, ich mach's. Auch wenn ich wusste, mir fällt das nicht so leicht, weil ich bin jemand, der mit einer Predigt auch ein bisschen schwanger gehen muss. Also bei mir beträgt die Schwangerschaftszeit ungefähr immer so 2 Wochen. Gott hatte das im Blick, weil dann wurde uns klar, ach ja, die Taufe ist ja, passt nicht so mit der Predigt zusammen, schiebt man die Predigt 2 Wochen nach hinten. Ich konnte meine Aufgaben doch in der Woche erledigen, konnte 2 Wochen schwanger gehen mit der Predigt und kann sie jetzt halten. Aber für mich war das Gute, weil ich wusste, was hat welche Priorität, konnte ich einfach klar sagen, hey, ich mache die Predigt und das passt. Weil wir sind immer wieder im Alltag vor der Herausforderung, dass irgendwas Wichtiges kommt und wir uns die Frage stellen müssen, ja, ist es jetzt dringend oder nicht? Und es gibt so diese die Eisenhower-Matrix, die habe ich euch auch mal mitgebracht. Der liebe Herr Eisenhower, ich kenne seinen Vornamen, jetzt kriegen wir gerade nicht zusammen, der hat so eine Matrix entwickelt, dass wir erkennen können, was wir wann machen. So, das ist entwickelt nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Also links steht die Wichtigkeit, unten ist die Dringlichkeit, jeweils im Plus und im Minus. Und ihr seht schon dort, wo sich die beiden Plusse kreuzen, links oben in der Ecke, also was wichtig und dringend ist, das mache ich, Punkt. Deshalb steht dort das Ausrufezeichen. Was wichtig ist, aber nicht dringend, mache ich auch, aber am 20. Februar. Oder halt irgendwann. Also wichtig ist, dass ich mir es terminiere, dass ich es in den Kalender reinschreibe und dass ich es irgendwann mache. Was wichtig ist, was dringend ist, aber nicht wichtig, das muss auch dringend gemacht werden, aber weil es nicht wichtig ist, muss es nicht von mir selber gemacht werden. Das heißt, ich übergebe das an jemand anders, der das vielleicht sogar besser kann als ich. Am besten gefällt mir der 4. Punkt, das, was nicht wichtig und nicht dringend ist, das kommt im Papierkorb. Genau, also das hilft einfach ganz spontan und ganz schnell einzustufen, was muss ich jetzt wirklich als allererstes machen. Gut, gehen wir mal rüber zum nächsten Punkt. Am besten arbeite ich unter einem optimalen Stresslevel. Also meine Leistung ist abhängig von dem Stresslevel, das ich habe. Machen wir die erste Grafik. Diese Grafik kommt nicht von mir, auch wenn ich sie gemalt habe, sondern die hat Steve Wimble im Ältestenteam gebracht, als er letztes Jahr da war. Und das war für mich ganz spannend, weil als er voriges Jahr da war, war ich gerade mitten in dem roten Bereich und habe mich ständig gewundert, warum kann ich keine Leistung bringen. Und deshalb, es ist immer, also für mich war das wirklich spannend und deshalb gebe ich euch das auch hier weiter. Wir sind einfach am leistungsfähigsten, wenn wir uns in einem bestimmten Stresslevel bewegen. Also wenn wir unterfordert sind, das ist der blaue Bereich, also wenn zu wenig Stress da ist, dann ist auch die Leistung ganz gering. Ich weiß nicht, kennen vielleicht auch einige von euch. Ich habe einen sehr guten Freund und wir sehen uns sehr selten. Und der ist Handwerker und wurde über den Winter arbeitslos und haben wir miteinander telefoniert und hat gesagt, hey super, ich bin arbeitslos, da kann ich euch mal besuchen kommen. Ich habe gesagt, ja klasse, kommst du mal für 2-3 Tage und dann machen wir was zusammen. Der war den ganzen Winter arbeitslos, der war nicht einen Tag bei uns. Der hat dann angefangen, seinen Alltag um Belanglosigkeiten drumherum zu stricken. Ich habe ihn dann nach 2 Monaten mal angerufen und gesagt, wann kommst du denn endlich? Er hat gesagt, naja, morgen muss ich zum Arzt, übermorgen muss ich meine Wohnung aufräumen, übermorgen muss ich mit dem Auto in die Autowaschanlage. Und ja, eigentlich wird nichts wirklich. Ich möchte euch mit auf den Weg geben, wenn ihr euren Tag anfangt, um die Autowaschanlage rundherum zu stricken, sprecht uns bitte an, wir haben viele Aufgaben hier in der Gemeinde. Wir können dafür sorgen, dass euer Stresslevel ein bisschen steigt, dass ihr effektiver werdet. Die rote Seite ist genauso wenig gut. Ne? Wenn wir zu viel Stress haben, dann nimmt die Leistung auch ganz stark ab. Dann ist man in Gefahr, in Burnout zu geraten. Aber in diesem mittleren Level, deshalb habe ich den auch grün gemacht, wenn ein gesunder Stress da ist, dann bringen wir die beste Leistung. Es gibt einen russischen Wissenschaftler, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, den ich deshalb auch nicht oft geschrieben habe. Der hat eine andere Grafik entwickelt, die von dem sogenannten Flow-Punkt redet. Das ist die nächste, die kannst du mal bitte, genau. Der hat es unterteilt in Unterforderung und Überforderung, also links ist die Unterforderung, rechts ist die Überforderung und der Flow-Zustand, also wo der Flow am besten ist, ist in dem Bereich, wo man ganz leicht überfordert ist. Das heißt, wir sind wirklich herausgefordert, unsere eigene Kraft reicht nicht immer aus, aber dort können wir die beste Leistung bringen. Ich fand das ganz spannend, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, weil das kann uns wirklich auch helfen, unseren Alltag zu managen und uns auch zu fragen, hey, wie sollen wir unsere Zeit wirklich sinnvoll und wertvoll einteilen? Okay, 5. Punkt, lerne dich selbst kennen. Das ist auch wichtig. Also für mich ist das total wichtig und es ist auch spannend, immer wieder mit Leuten, wenn man mit denen so redet. Jeder hat andere effektive Zeiten am Tag. Also ich habe euch mal ein paar Fragen aufgeschrieben, zum Beispiel, wann sind deine effektiven Zeiten? Es ist ja so, dass jeder anderen Rhythmus hat und manchmal hört man, ja, du musst früh um 5 aufstehen und für den Herrn erstmal 2 Stunden beten und das ist das Beste. Ich kann euch sagen, ich habe es probiert. Am 3. Tag bin ich regelmäßig wieder eingeschlafen und ich habe es sein lassen. Ich bin einfach kein Morgenmensch, ich bin Abendmensch. Wenn ich um 10 habe ich manchmal noch eine richtig kreative Phase. Und dafür brauche ich es eben auch, bis um 7 zu schlafen. Ich kann nie um 5 aufstehen. Also ich kann es auch, klar, aber es fällt mir total schwer. Deshalb ist es wichtig, dass man sich selber kennenlernt. Auch wo ist deine beste Arbeitsumgebung? Also ich weiß, dass ich hier im Büro ganz schlecht eine Predigt vorbereiten kann. Weil dann ständig das Telefon klingelt, man gestört wird und das mache ich lieber zu Hause. Andere Sachen mache ich lieber hier und nicht zu Hause. Jeder hat auch eine andere Herangehensweise an Aufgaben. Wie gehst du an Aufgaben ran? Es gibt dieses Buch Simplify Your Life, das habe ich mal gelesen. Der Tiki Küstenmacher, der schreibt, man soll jeden Tag mit einer großen Aufgabe anfangen und dann erst die Kleinigkeiten abarbeiten. Ich habe das probiert, ich habe gemerkt, dass es nicht meins ist. Wenn ich ins Büro komme, muss ich als erstes die E-Mails checken und mir klar sein, was ist wirklich wichtig heute. Weil manchmal kommt eine ganz wichtige E-Mail oder irgendwas, wo Wayne dringend eine Zuarbeit braucht oder irgendjemand anders und wo ich sage, das ist jetzt wichtig zu bearbeiten und was ich mir vorgenommen habe, ist nicht so wichtig. Und mir ist es deshalb wichtig, erstmal meine Mails zu checken, auch kleine E-Mails ganz schnell abzuarbeiten, weil dann weiß ich, die sind nicht vom Tisch. Dann brauche ich mich nicht mehr damit zu beschäftigen, dann hat sich das erledigt. Und dann, wenn das abgearbeitet ist, dann kann ich mich wirklich den großen Aufgaben widmen. Aber jeder hat einen anderen Weg und deshalb ist es wichtig, dass du dich selber kennenlernst. Gut ist auch eine reale Selbsteinschätzung zu haben, was kann ich wirklich? Manche denken von sich mehr, als sie wirklich können und manche denken von sich viel geringer, als sie wirklich was leisten können. Okay. Noch 3 Punkte, die werden ein bisschen kürzer. 6. Punkt, sei konsequent. habe ich auch viel lernen müssen. Ich habe während meiner Abi-Vorbereitung 36 Bände Karl May durchgelesen. Ich habe trotzdem ein relativ passables Abi geschrieben. Ich habe ganz kurz an der Aufgabe gearbeitet, dann habe ich es wieder hingeschmissen, habe mich aufs Bett gelegt, habe weitergelesen. Es ist nicht wirklich konsequent gewesen. Ich möchte euch ermutigen, konsequenter zu sein. Das ist auch so ein kleiner Hinweis für euch Studenten. Ihr müsst ja euren Tag auch selber strukturieren. Ne? Oft ist er nicht ganz so strukturiert. Und wenn der Tag nicht von außen strukturiert ist, muss man sich den selber strukturieren, um zu diesem Stresslevel zu kommen. Ne? Habt immer dieses Blick vor Augen, dass ihr im grünen Bereich aktiv sein wollt und nicht in dem blauen. In dem blauen kommt nie so viel zustande. Also macht euch selber ein bisschen Druck, bringt Struktur in den Tag. Kein einziger Rennfahrer hat je die Tour de France gewonnen, der nur die erste Zwischenzeit im Blick hatte. Sondern man muss das Rennen konsequent angehen und konsequent durchhalten. Seid ermutigt dazu. Okay, jetzt kommt mein Lieblingspunkt, Punkt 7. Ruhezeiten und Belohnungen. Also Pausen sind total wichtig. Pausen gehören dazu und ich genieße es, wenn wir hier im Büro als Mitarbeiter zusammen eine Mittagspause machen, zusammen Mittagessen, einfach mal das Telefon klingeln lassen, einfach mal über Sachen reden, die nichts mit Gemeinde zu tun haben. Manchmal reden wir auch über Gemeindesachen, klar, aber manchmal reden wir einfach auch über alles andere. Und das ist total schön. Also Pausen sind einfach wichtig. Und ja, Belohnungen ist eine ganz coole Sache, wenn man sich, kann einem auch helfen, konsequent zu sein. Wenn man sich ein Ziel setzt und sagt, okay, ich muss eine Hausarbeit schreiben. Wenn ich 3 Kapitel geschrieben habe, dann esse ich eine Tafel Schokolade oder was auch immer. Na, Zwischenziele setzen und euch eine Belohnung als Motivation so vornehmen. Und vielleicht der allerwichtigste Punkt als letztes, deshalb habe ich den als letztes gebracht, dass er wirklich im Kopf drin bleibt, Zeit mit Gott reservieren. Die Zeiten mit Gott sollten die erste Priorität haben. Im Tagesablauf, im Zeitmanagement, überall, wo man sich Sachen vornimmt, ist es total wichtig, dass wir uns die Zeit mit Gott vornehmen. Und wenn ihr sie im Kalender rot anstreicht oder es für euch ein Automatismus geworden ist, aber nehmt euch die Zeiten vor. Und nehmt euch nicht nur die täglichen Zeiten mit Gott vor, sondern auch darüber hinaus einmal im Jahr, zweimal im Jahr, ein oder zwei Tage Auszeit. Also ich möchte euch echt ermutigen dazu. Ich genieße das immer total. 2 Tage, also ich versuche das wirklich einmal im Jahr im Herbst zu machen. 2 Tage, Gott und ich, nur wir zwei, irgendwo alleine, in einer schönen Ferienwohnung, ganz gemütlich und mal zur Ruhe kommen und Gott fragen, hey, wie schätzt du ein, wie das letzte Jahr lief und was gibst du mir fürs kommende Jahr mit auf den Weg? Das sind für mich total wertvolle Zeiten, die auch helfen, so die Vision wieder zu schärfen. Und 2 Bibelstellen am Ende. Bitte Gott, dir zu zeigen, in welchen Bereichen wirklich Veränderung notwendig ist. Im Psalm 139 betet David, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Nicht das, was du dir vornimmst, bestimmt die Richtung deines Lebens, sondern das, was du wirklich draus machst. Das ist das Entscheidende. Geht in die Stille und frag Gott, was willst du mir für mein Leben zeigen? Und enden will ich mit einer meiner Lieblingsbibelstellen aus Prediger 10, Vers 10. Und da sind wir wieder bei den Pfadfindern. Wenn man einer stumpfen Axt nicht rechtzeitig die Klinge schärft, kostet die Arbeit mehr Kraft. Weisheit sorgt vor und bringt Vorteile. Seid vorbereitet, schärft die Klinge, bevor sie stumpf wird und beschäftigt euch mit dem Thema Zeitmanagement, bevor ihr in diesem roten Bereich landet, bevor ihr irgendwo in einem Burnout landet und schaut, wie ihr euren Tag mit Gott strukturiert. Und in dem Sinne wollen wir euch jetzt noch, oder möchte ich euch jetzt noch ein bisschen herausfordern. Ich habe eine Frage mitgebracht, die nicht von mir kommt, sondern die hat der André mir zugeschubst. Er hat gedacht, das wäre doch eine coole Frage zu dem Thema und ich gebe sie jetzt einfach weiter. Wäre gut, wenn ihr euch in kleinen Gruppen zusammensetzt, 2, 3, 4 Leute und euch ein paar Minuten zu dem Thema austauscht. Was würdest du tun, wenn du nur die Hälfte deiner Zeit zur Verfügung hättest? Spannende Frage. Kann ich das laut hören, dass wir es weitergeben können? Nee, okay. Ja, was würdest du tun, wenn du nur die Hälfte deiner Zeit zur Verfügung hättest? Weil dann kommen nämlich die wahren Prioritäten zutage. Okay, ich würde noch kurz beten und dann Herausforderung an euch, findet euch in kleinen Gruppen und tauscht euch aus dazu. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns kennt, dass du jeden von uns ganz besonders gemacht hast, dass du jedem von uns Gaben zur Verfügung gestellt hast, dass du jedem von uns Zeit zur Verfügung stellst, die wir nutzen sollen und dürfen, um dein Reich zu bauen. Herr, und ich bete, dass du uns Weisheit schenkst, dass wir diese Zeit wirklich effektiv einsetzen können. Für dich, dir zur Ehre, dass jede Minute, jede Sekunde ein Lobpreis ist für dich. Herr, ich bitte dich, dass du uns leitest auf diesem Weg. Zeig uns, was du als wichtig erachtest in unserem Leben. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen. Ja, seid herausgefordert, macht kleine Gruppen und tauscht euch kurz darüber aus. Was würdest du tun, wenn du nur die Hälfte deiner Zeit zur Verfügung hättest?